Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Um herauszufinden, was in unserem Universum so vor sich geht, haben Wissenschaftler seit Jahrtausenden vor allem eins gemacht: sich den Himmel angeguckt. Entweder mit bloßem Auge oder mit mächtigen Teleskopen. Das passiert auch heute noch, aber immer häufiger wendet sich der Blick der Astrophysiker weg vom Himmel und hin zum Bildschirm.
Warum macht man denn überhaupt Simulation? Was kann man damit erreichen? Wir können eben nicht ohne weiteres zu einem Sternsystem fliegen und mit Sternen experimentieren, oder wir können auch nicht mit schwarzen Löchern experimentieren im Labor. Was passiert denn, wenn die zwei Spiralgalaxien wirklich unter dem Einfluss ihrer gegenseitigen Schwerkraft aufeinander zufallen und kollidieren? Das sind Vorgänge, die dauern in der Realität etwa 2,5 Milliarden Jahre. Wir können also nicht warten, ob wir zum Entstehzeitskalen sowas sehen. Wir können natürlich eine Computersimulation als enormen Zeitraffer einsetzen und damit überprüfen, was tatsächlich passiert.
Computersimulationen funktionieren als Zeitraffer zum Veranschaulichen und tatsächlich auch dazu, Neues zu entdecken. Wie das funktioniert und welche Schwierigkeiten Simulationen mit sich bringen, darum geht es heute bei uns im Hörsaal. Wir werfen einen genaueren Blick auf die beiden wohl extremsten Bereiche der Simulation. Auf das Größte, was es überhaupt gibt, unser Universum mit seinen unfassbar weiten Distanzen und Zeiträumen, und auf das Kleinste, was wir kennen, das Innere von Atomkernen, auf Quarks und die sie verbindenden Kräfte. Ganz nebenbei geht es sogar um die Frage, ob wir vielleicht selbst nur in einer Computersimulation leben. Den ersten Vortrag hält der Astrophysiker und Kosmologe Volker Springel. Er ist Direktor am Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching bei München. Sein Vortrag hat den Titel »Das Universum – Simulation als Forschungsinstrument«. Er hat seinen Vortrag am 14. November 2017 am Einstein-Forum in Potsdam gehalten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
Was ich mir gedacht habe als Einführung in diesen 25 Minuten oder so, die ich heute habe, wollte ich Ihnen ein bisschen zeigen, was wir denn überhaupt erforschen, wie wir das tun, und auch vor allem ein bisschen betonen, wo ich selbst vielleicht auch Herausforderungen sehe, sozusagen in der wissenschaftlichen Methode, die wir anwenden, und auch vielleicht ein bisschen anekdotisch auch ein bisschen erzählen an verschiedenen Aspekten, wie zum Beispiel auch Fehler auftreten können natürlich in solchen Rechnungen. Der Gegenstand unserer Arbeit ist das Universum als solches. Also wir versuchen, die Entwicklung der komplexen Strukturen im Universum nachzuvollziehen aus diesem Bild des heißen Urknalls, das Sie alle kennen natürlich. Wir denken, das Universum hat vor 13,5 Milliarden Jahren in einem sehr dichten, heißen Zustand begonnen. Raum hat sich ausgedehnt und es gab zunächst zu einer Frühzeit, das ist jetzt sozusagen schematisch aufgezeigt mit dieser grünen Fläche zum Beispiel, das ist der kosmische Mikrowellenhintergrund. Die ersten Beobachtungsdaten empfängt man da, 400.000 Jahre nach dem Urknall. Da sieht man die Anfangsbedingungen des Universums und wir wissen, dass damals noch keine Sterne da waren, keine Galaxien, keine schwarzen Löcher. Also irgendwie sind die Dinge entstanden und haben sich entwickelt in der Zeit. Es sind dann komplexe Objekte entstanden, zum Beispiel Galaxien wie unsere eigene Milchstraße. Das ist jetzt M51, eine typische Spiralgalaxie, enthält etwa 100 Milliarden Sterne. Und in den Spiralarmen hier, da entstehen laufend junge, neue Sterne. Das sind sehr komplexe Phänomene, die da ablaufen. Die Astrophysik davon ist schwierig, nicht voll verstanden. Und ich werde natürlich dann dazu kommen, wie wir versuchen, mit Computern das besser zu verstehen. Das ist letztlich so das Thema. Ich will aus Zeitgründen gar nicht so sehr heute auf die astrophysikalischen Probleme eingehen. Die sind natürlich im Kern der Gegenstand, der mich sehr interessiert. Aber ich will mehr so auf die methodische Frage eigentlich eingehen und auch, wo wir sind aktuell. Und zunächst mal, was simulieren wir eigentlich? Und sehr häufig ist es so, dass wir sogenannte in physikalisch Anfangswertprobleme haben. Und ich möchte Ihnen das nur schematisch sozusagen mal zeigen. Die Simulationen, die wir machen, die basieren in der Regel auf Gleichungssystemen, die die normale klassische Physik beschreiben. Hier sehen wir zum Beispiel zwei, die zentral sind für die Entwicklung des Kosmos. Das eine, der obere Kasten, enthält die sogenannten Navier-Stokes-Gleichungen. Das sind die Gleichungen, die partiellen Differentialgleichungen, die Strömungen beschreiben. Also zum Beispiel Gasströmungen oder auch Wasser. Aerodynamik würde beschrieben durch dieselben Gleichungssysteme. Wir brauchen die im Kosmos, um das heiße Gas, die Strömungen des Helium- und Wasserstoffgases zu beschreiben, dass sich dann irgendwann zu Sternen zusammenballt. Dafür müssen wir also diese Navier-Stokes-Gleichungen lösen. Und die können zum Beispiel auch turbulente Strömungen beschreiben. Und Sie wissen sicherlich, dass Turbulenz ein physikalisches Phänomen ist, das sehr komplex ist, nicht verstanden in all seinen Details. Das wird aber durch diese Gleichungssysteme letztlich beschrieben. Das untere System ist auch ein sehr komplexes integropartielles Differentialgleichungssystem. Das beschreibt nun die Dynamik der dunklen Materie, gekoppelt an die Eigengravitation. Also das muss man lösen, wenn man verstehen will, wie sich Strukturen im Kosmos bilden. Nun sind diese partiellen Differentialgleichungen exakt hinzuschreiben. Ja? Und dann ist eigentlich die Frage, stellt sich letztlich bloß, wie kann man die lösen? Ja? Und das ist eben schwierig, weil die Mathematik dieser Gleichungen sehr schwierig ist. Die sind sehr nicht linear. Und sie wird noch komplexer, wenn man weitere Physik, die auch wichtig ist, dazu fügt. Zum Beispiel braucht man dann noch die Maxwell-Gleichung, die Magnetfelder beschreiben. Man braucht zum Beispiel Strahlungsfelder. Man braucht in der Nähe von schwarzen Löchern auch Aspekte der allgemeinen Relativitätstheorie, was besonders schwierige Gleichungssysteme sind. Also summa summarum, wir können zwar die Gleichungen aufschreiben, wir glauben, die stimmen, die sind fundamental richtig, aber wir können sie nicht lösen. Und das ist ein zentrales Problem in vielen Bereichen der klassischen Physik. Paul Dirac hat das mal hier so zusammengefasst, dass die underlying physical laws für einen großen Teil der physikalischen Theorien sind eigentlich bekannt, auch für die Chemie, aber wir können sie nicht exakt lösen. Das ist die Schwierigkeit, die schon Paul Dirac zu diesem 1929 so ausgedrückt hat. Und um die zu verstehen, was diese physikalischen Gleichungen ausdrücken, muss man aber diese Gleichungssysteme lösen. Zu Diracs Zeiten gab es da keine Möglichkeit wirklich. Es gab nur ganz spezielle analytische Lösungen. Aber heute, das ist ja der Gegenstand unserer Diskussion, wir haben jetzt neue Maschinen zurzeit. Wir haben in den letzten Jahrzehnten sind die aufgetreten. Und zwar Computer, sehr leistungsfähige Computer, Supercomputer, die in der Spitze zurzeit etwa 10 Petaflop leisten können. Das sind also 10 Millionen mal eine Milliarde Rechenoperationen pro Sekunde. So ein Flop, das ist eine Fließkommaoperation pro Sekunde, eine Addition oder Multiplikation typischerweise. Und diese Maschinen könnten wir jetzt benutzen, um diese Gleichung zu lösen. Also so durch solche Zahlenfresser einzusetzen, um diese Gleichungssysteme zu lösen. Das ist das Programm sozusagen der rechnergestützten Astrophysik. Ich möchte Ihnen ein Beispiel zeigen, dass es auch tatsächlich wirklich physikalische Kenntnisse damit gibt. Das ist ein altes Beispiel. In den 70er Jahren gab es eine Kontroverse in Astronomie, die ausgelöst worden ist von einer klassischen Arbeit von zwei Brüdern, Thume und Thume. Die haben die 1972 publiziert und die haben behauptet, dass zwei Scheibengalaxien, ich hatte Ihnen vorhin schon mal ein Bild gezeigt von einer, wenn die zusammenstoßen, würden sich daraus elliptische Galaxien bilden. Also es gibt zwei große Klassen von Galaxien im Kosmos, diese scheibenförmigen Galaxien und mehr oder weniger runde elliptische Galaxien, bei denen die Sterne nicht auf Kreisbahnen sind, sondern die sind alle sozusagen auf ungeordneten Bahnen. Das war die sogenannte Verschmelzungshypothese und die ist auf große Skepsis gestoßen damals bei den orthodoxen Astronomen zu der Zeit, die mehr oder weniger gesagt haben, ja, das ist doch ziemlich hanebüchen, so ein Vorschlag. Ich zeige Ihnen jetzt mal, wie man mit Computersimulationen sehr leicht den Nachweis führen kann, dass das tatsächlich passiert. Hier sind ein paar Aufnahmen vom Hubble-Weltraumteleskop, die zeigen jeweils Galaxien, zwei offenbar, die irgendwie nah beieinander liegen und sich irgendwie offenbar in einer Wechselwirkung befinden. Und die Frage ist, was passiert hier eigentlich? Und was man eben heute machen kann, ist eine Computersimulation zu machen, eine, die Sie sogar auf dem Laptop mittlerweile machen können, ohne größere Schwierigkeiten. Mal zu schauen, was passiert denn, wenn ich zwei Spiralgalaxien wirklich unter dem Einfluss ihrer gegenseitigen Schwerkraft aufeinander zufallen und kollidieren. Und das ist hier gezeigt. Und das ist jetzt die Simulationsrechnung. Und zu verschiedenen Momenten wird jetzt diese Rechnung angehalten, ein bisschen gedreht, und dann überblendet mit wirklichen Aufnahmen des Hubble-Weltraumteleskops. Was Sie sehen hier ist, dass diese eine Rechnung, diese eine Simulation dieser Kollision von zwei Spiralgalaxien eine ganze Reihe von diesen Aufnahmen am Himmel tatsächlich gut, oder dass es eine gute Übereinstimmung gibt. Und damit, glaube ich, ist eigentlich ein ziemlich sehr klarer Nachweis geführt, dass diese Dynamik tatsächlich auch abläuft im Kosmos. Und das sind Vorgänge, die dauern in der Realität etwa 2,5 Milliarden Jahre. Wir können also nicht warten, über unsere menschliche Zeitskalen sowas sehen. Wir können natürlich eine Computersimulation als enormen Zeitraffer einsetzen und damit überprüfen, was tatsächlich passiert. Und damit zum Beispiel auch nachvollziehen, dass die Merger-Hypothese tatsächlich stimmt, dass das Endprodukt einer solchen Galaxienverschmelzung eben tatsächlich eine elliptische Galaxie ist. So, das ist mal ein Beispiel für eine Anwendung von numerischen Simulationen. Ich möchte Ihnen jetzt ein paar Punkte nennen, die ich denke, wo numerische Simulationen in der Astrophysik sinnvolle Zwecke sozusagen erfüllen. Warum macht man denn überhaupt Simulationen? Was kann man damit erreichen? Also eine Sache ist zumal, dass darauf werden wir sicher noch öfters kommen, dass Experimente in der Art und Weise, wie man es in der Physik klassischerweise macht, im Labor, natürlich in der Astrophysik, schwierig sind. Also wir können eben nicht ohne weiteres zu einem Sternsystem fliegen und mit Sternen experimentieren, oder wir können auch nicht mit schwarzen Löchern experimentieren im Labor. Wir können aber eventuell auf Computern, mit Computern solche Experimente durchführen. Dann habe ich, das habe ich schon betont, dass wir komplexe Gleichungssysteme haben, die eben deren Lösung wir gerne halten wollen. Das ist die klassische Entwicklungsrechnung, die wir in Simulationen durchführen. Damit bekommen wir eben Lösungen von komplexen Gleichungssystemen. Wir können manchmal auch physikalische Hypothesen durch Simulationen falsifizieren in der Regel. Also wir könnten zum Beispiel diese Merger-Hypothese, wenn das eben nicht funktionieren würde, dann hätten wir das vielleicht gesehen in der Simulation, dann könnte man dann den Nachweis führen, dass die Idee zum Beispiel von Turm-Atome eben falsch war. Es ist sehr verknüpft natürlich mit der Idee des Experiments, dass man eine Hypothese aufstellt. Ich komme noch auf so eine Hypothese, die Dark Matter, die Existenz der dunklen Materie ist so eine gewagte Hypothese der Astrophysik. Die kann man mit Simulationen überprüfen. Manchmal, und das ist sehr, sehr selten, kann man auch was entdecken mit Simulationen, das man nicht erwartet hat. Das ist tatsächlich eine Schwierigkeit, die bei reinen Experimenten leichter ist. In der Regel muss man schon wissen, was man in etwa erwartet. Aber darauf komme ich noch zu sprechen. Das hat zu tun auch mit der Verifizierung von Simulationen. Dann sondern einfach nur sozusagen als ein Fakt, den ich noch belegen will, dass die Bedeutung von Simulationen für dieses Forschungsgebiet in Astrophysik deutlich zunimmt mit der Zeit. Das ist sicherlich auch so in anderen Forschungsbereichen. Das heißt, es erweist sich eben einfach als nützlich und aufgrund der Nützlichkeit nimmt die Bedeutung zu und die Anwendung permanent. Und eine der nützlichen Eigenschaften ist auch die Anschauung selber. Wenn wir sehr abstrakte Phänomene haben in der Astrophysik, dann ist es eben auch oft sehr nett, computergenerierte Bilder zum Beispiel anzuschauen. Und da erhält man auch als Forscher durchaus ein besseres intuitives Verständnis für das, was man macht. Kurz zu dieser Bedeutung der Simulation. Ich habe Ihnen mal hier ein Diagramm, das ist einfach nur mal, was ich recherchiert habe vor einigen Jahren. Da habe ich mir angeschaut, alle Publikationen, die sozusagen in der Astrophysik publiziert werden, das landet bei uns auf sogenannten Preprint-Servern, über einen Zeitraum von etwas mehr als 10 Jahren verfolgt, wie häufig da das Wort Simulation einfach in den Abstracts dieser Papers vorkommt. Nehmen wir mal an, das würde was darüber aussagen, ob diese Arbeiten Simulationsbezug haben. Und dann stellt man eben fest, dass das deutlich schneller wächst als das Gesamtvolumen der Literatur. Wenn man das extrapolieren würde, wäre es sogar so, dass in 50 Jahren alle Arbeiten auf Simulation basieren würden. Ist natürlich sicherlich nicht zu erwarten, aber zeigt sozusagen ganz grob, ja, da gibt es einen Trend, dass das zunimmt. Und ein technischer Grund dafür ist natürlich, dass Computer unglaublich leistungsfähig geworden sind, unheimlich billig geworden sind. Ich zeige Ihnen das mal hier an einer Tabelle, die ich aus Wikipedia geklaut habe, die zeigt, was es gekostet hat, eine Computerkapazität von einem Gigaflop zu kaufen. Das ist also 1 Milliarde Rechenoperationen pro Sekunde. Ganz oben sehen Sie, dass 1961 hätte es etwa 1,1 Trillionen US-Dollar gekostet, sich sowas zu kaufen. Also in den 60er Jahren war das noch verhältnismäßig teuer. Jetzt Sie sehen, 2013 kostet es noch 12 US-Cent. Das ist also ein Preisverfall um einen Faktor 100 Millionen in nur 30 Jahren. Das ist einfach unfassbar. Das gibt es in keinem anderen Bereich in der gleichen Form. Ne? Das geht auch noch weiter. Vielleicht gibt es da Änderungen in naher Zukunft. Aber es ist so einfach, dass die Computertechnik natürlich, das wissen wir alle, eine enorme Entwicklung genommen hat. Und das hat natürlich auch die Möglichkeiten für die Wissenschaft erweitert. Und welche wissenschaftlichen Disziplinen sind das, die Supercomputer insbesondere hauptsächlich benutzen? Hier mal, das ist auch ein bisschen veraltet, das habe ich mal nachgeschaut von PRAISE, der Jahresbericht. PRAISE ist die Partnership for Advanced Computing in Europe. Das ist also der Verbund der europäischen Supercomputer-Rechenzentren. Da kann man als Wissenschaftler auch Zeit bekommen für diese Rechner. Und hier ist sozusagen in diesem Kuchen aufgetragen, wo diese Zeit hingeht, in welche wissenschaftlichen Disziplinen. Und da sehen Sie, dass eben die Klassiker Astrophysik, das ist hier Universe Science, es ist etwa ein Fünftel, etwa genauso groß wie Fundamental Physics und dann Chemie, das sind so die größten Bereiche. Aber mittlerweile ist auch die Biologie relativ stark im Kommen nach wie vor und Engineering. Das sind also die klassischen Naturwissenschaften, die sehr viel Computing benutzen. Mittlerweile gibt es aber auch sowas wie Computation Humanities, also es findet auch Einzug in natürlich anderen Disziplinen. Ich will Ihnen jetzt ganz kurz mal umreißen, sozusagen, was kann man denn mit Simulationen machen, und da werden auch Erfolge erzielt in der Astrophysik, also wirklich Erkenntnisse auch gewonnen. Das wurde vorhin mal gezeigt oder erwähnt, die Millennium-Simulation hat man, das ist jetzt 10 Jahre her, die Großraumstruktur des Universums berechnen können und verifizieren können, dass es sehr gut mit der Großraumstruktur, die man beobachtet, übereinstimmt. Wir können, hier ist mal eine andere Variante von so einer Rechnung, das sind sozusagen Voraussagen, wie die Struktur heute aussieht im Kosmos, in dem Standardmodell der Kosmologie. Und zwar, was Sie hier sehen, ist die Verteilung der dunklen Materie. Das ist also eine kosmologische Hypothese, die sehr frappierend ist. Wir testen diese Hypothese mit Computersimulationen. Ich kann jetzt aus Zeitgründen da nicht ganz detailliert drauf eingehen, aber was Sie hier sehen, ist, wie man eben zum Beispiel veranschaulichen kann, wo diese dunkle Materie, die man tatsächlich nicht sieht, in Wirklichkeit, sie ist eben transparent eigentlich für normale Strahlung. Auf dem Computer kann man sie eben aber anfärben und damit sich veranschaulichen, wie die kosmische Struktur auf Skalen hier von vielen Milliarden Lichtjahren Distanzen aussieht. Ja, man sieht dieses sogenannte kosmische Netz, eine wabenartige Struktur. Und die Galaxien, die sitzen hier entlang dieser Filamente wie sozusagen kleine Perlen auf diesen Ketten. Und diese ganz großen Knubbel, das sind große kollabierte Massen oder Halos, wie wir die nennen, aus Materie, in denen dann teilweise Gruppen und auch von Galaxien oder auch Galaxienhaufen sitzen. Also sowas kann man mit modernen Rechnern machen, das ist ein großer Erfolg. Man kann dann zum Beispiel, das ist eher was für die Experten, man kann dann Dinge voraussagen, hier ist zum Beispiel die Verteilung als Funktion des Abstands vom Zentrum der Materiedichte in Galaxien, und Sie sehen hier eine Skala, die Überdichte auf der vertikalen Achse, Dimensionslos, das geht hier auf bis 100 Millionen. Und mit anderen, mit störungstheoretischen Rechnungen kann man eben nur bis etwa Order Unity kommen. Das heißt, man müsste die Rechnung ganz, ganz unten beenden. Das heißt einfach nur, Sie haben hier Ergebnisse, die Sie auf keine andere Art und Weise gewinnen können. Und diese Ergebnisse sind auch extrem Einschläge. Also dieses Navarro-Frank-and-White-Profil zum Beispiel ist in den Jahren 1996 und 97 sind das jeweils das meistzitierte oder zweitmeistzitierte Paper in der ganzen Astrophysik, also ein Ergebnis, das allein mit Computersimulation gewonnen worden ist. Das ist maßgeblich von diesen Herren gefunden worden, sogenannte Viererbande, die sind dann auch geehrt worden mit großen wissenschaftlichen Preisen, zum Beispiel dem Gruber-Preis für Kosmologie. Solche Dinge werden mittlerweile auch, und das ist neu wirklich, auch für Computersimulationen vergeben. Ja, das ist eine neuartige Entwicklung, dass auch die Anerkennung sozusagen durch solche wissenschaftlichen Preise findet jetzt auch so langsam statt. Das ist auch in meinen Augen ein neues Phänomen. Das zeigt auch, dass die wissenschaftliche Community als solches die langwährende Skepsis gegenüber computergenerierten Ergebnissen auch immer mehr verliert. Hier ist ein anderes Ergebnis, will ich jetzt nicht weiter zeigen. Und das ist hier diese kosmische Großraumstruktur aus der Millennium-Simulation. Das zeigt einfach, dass die Karten, die man gewinnen kann aus Beobachtungen über die Galaxienverteilung im Universum, das sind diese blauen Karten, das zeigt sozusagen unsere kosmische Nachbarschaft, wo die Galaxien liegen, und da sieht man auch diese netzartige Struktur, das wird eben reproduziert durch Simulationen, und damit ist es eine Verifikation eben der Theoriebildung in der Kosmologie. Und diese Arbeiten werden sehr viel zitiert im Gebiet, zum Beispiel war es so, dass in 2005 6 der 10 meistzitierten Arbeiten in Astrophysik auf Simulationen basiert haben. Das sieht man schon, dass das ist tatsächlich nicht ein Gebiet, das irgendwie Fringe ist oder so, kein Randgebiet, sondern zentralen Einfluss hat auf die Astrophysik. Manche Dinge, das ist ein anderer Erfolg, den ich Ihnen kurz zeigen will. Man kann zum Beispiel Gravitationswellensignale sehr präzise berechnen. Das ist ja jetzt mit dem Nobelpreis bedacht worden, die erste Entdeckung auch von Gravitationswellen. Und ohne Computersimulationen, die einem voraussagen, nach was man schauen muss, wäre auch diese Entdeckung unmöglich gewesen. Man brauchte das sogenannte Template, die Vorlage, wie sieht so ein Signal aus, um das dann in dem Datenstrom, der in dem ganzen Rauschen auch zuverlässig entdecken zu können. Da ist also auch die Simulation mit ein Wegbereiter meines Erachtens dieser Entdeckung gewesen. Natürlich ist die experimentelle Arbeit das Schwierige gewesen, das ist viel schwieriger noch. Trotzdem, denke ich, ist es vielleicht sinnvoll zu betonen, dass eben Simulationen wichtig sind. Die Frage, kann man mit Simulationen was entdecken, möchte ich ganz kurz sagen, das ist sehr, sehr schwierig. Manchmal passiert es, hier ist zum Beispiel ein berühmtes Ergebnis, es Es gibt dieses Theorem der Cosmic Censorship, dass nämlich eine Singularität, wie zum Beispiel im Gravitationsfeld eines schwarzen Loches, immer einen sogenannten Ereignishorizont drumherum haben soll. Und Stephen Hawking und andere berühmte Astrophysiker, die haben eben mal ein Theorem vorgeschlagen, das man nicht so ohne weiteres beweisen konnte, das der Cosmic Censorship, dass eben jede Singularität auch durch einen Horizont umgeben sein sollte. Und dann hat Chopwick vor 20 Jahren zeigen können über sogenannte kritische Phänomene, was das genau ist, will ich jetzt nicht ausführen, dass es, die kann man interpretieren, das hat er auch mit Computersimulation gezeigt, das war sehr unerwartet, dass es sowas wie nackte Singularitäten auch gibt. Und da gab es dann eine berühmte wissenschaftliche Wette zwischen Stephen Hawking, John Preskill und Kip Thorne, das hängt also am Caltech in Kalifornien, haben sich immer Kisten von Whisky und andere Dinge versprochen, wenn bestimmte Thesen, die sie eben aufgestellt haben, irgendwann sich als wahr oder falsch erweisen. Und hier war es eben so, dass Stephen Hawking dann eingestehen musste, dass aufgrund von Chopwick-Simulation er diesen Scientific Wager verloren hat. Wobei er hier unten schreibt, ich weiß nicht, ob Sie es lesen können, hier unten, Stephen Hawking hat hier mit dem Daumen noch unterschrieben und conceded on a technicality. Also er war sich nicht ganz sicher, eine Technicality, diese Simulation war ihm auch trotzdem noch nicht so ganz geheuer, aber er hat trotzdem das trotzdem zugegeben. So vielleicht ein bisschen problematisieren möchte ich, was neben diesen schönen Erfolgen, was vielleicht auch schief gehen kann bei Simulationen. Naja, an unserem. Was kann dann schief gehen? Eine Sache ist erstmal völlig klar, dass wissenschaftliche Software, die wir ja auf diesen Rechnern laufen lassen, fehlerbehaftet ist. Und man rechnet etwa, dass in typischer Weise, das kann man abschätzen über sogenannte Code-Analysen, Programme, die nach Fehlern suchen, dass so etwa alle einige hundert Codezeilen es irgendeinen ernsten Fehler geben müsste. Und da gibt es auch wissenschaftliche Studien dazu, zum Beispiel, die hier wissenschaftliche Codes untersucht haben und nachgewiesen haben, dass man eben zum Beispiel, dass man in Fortran-Codes so etwa 100 Zeilen braucht, bis man einen Fehler findet, und in C-Codes dann sind etwa so 200 Zeilen. Und auch die typischen Fehler pro 1000 Zeilen Code in den Codes von der NASA, sie rechts aufgetragen, die ist auch nicht null. Also man hat immer wieder Codefehler, das ist ein Problem. Und manchmal tun solche Codefehler auch zu wirklich katastrophalen Fehlern führen natürlich. Hier ist ein Beispiel, die Ariane 5 Rakete bei ihrem Jungfernflug am 4. Juni 1996, die ist explodiert. Gleich $500 Millionen Schaden, und es war nur eine einzige Zeile Code, die falsch war. Hier war es ein sogenannter Overflow, es wurde eine Fließkommazahl umgewandelt in eine Ganzzahl, und das ist so eine Art Jahr 2000 Fehler, wenn Sie sich daran erinnern. Die hat einfach nicht genügend Speicherkapazität gehabt mit 16 Bit, um den Wert dann darzustellen, und dann gab es eben einen fatalen Überfluss, der dann die Zahl zu einem großen negativen Wert umgewandelt hat, und die Rakete hat sich zur Seite geneigt und ist explodiert. Ja. Und ich glaube, wenn man sowas sich klar macht, dann stellt sich natürlich die Frage, könnten wissenschaftliche Schlussfolgerungen ähnlich katastrophal falsch sein, aufgrund einzelner Fehler. Und so, meine Ansicht dazu ist, das ist eigentlich nicht das Problem wirklich. Zwar gibt es so Fehler, aber man findet die auch immer wieder. Das ist nicht wirklich das Problem unserer Arbeit. Das ist eher so eine tägliche Herausforderung und ein Ärgernis, aber ich glaube nicht, dass das wirklich die Rechnung stark beeinflusst. Was viel schwieriger ist zu verstehen, ob es systematische Fehler gibt, dass man zwar einen korrekten Code hat, also keinen Fehler hat, aber trotzdem das falsche Ergebnis bekommt. Und das ist sehr viel häufiger der Fall. Hier ist mal ein Beispiel gezeigt. Hier ist ein Test, wo ein Wind mit einer Überschallgeschwindigkeit von links auf eine Gaswolke bläst. Also das hier ist sozusagen schematisch gezeigt. Hier kommt links eine Strömung rein, die trifft hier auf diese Gaswolke, wird hier dann mit einer Stoßwelle abgebremst und fließt da drumherum. Und da das eine Überschallströmung ist, dann wird eine starke Kraft ausgeübt auf diese Wolke, die mit der Zeit dann zersetzt wird durch die Scherströmung, die daran vorbeifließen. Und dann ist es jetzt hier mit 5 astrophysikalischen Simulationscodes, mit denen fleißig Wissenschaft betrieben wird, gezeigt. Gasoline und so weiter, Gadget 2 und so fort. Nach rechts ist dann immer die Zeitentwicklung. Wenn Sie jetzt zum Beispiel auf das Ergebnis hier rechts schauen, auf diese Spalte hier hinten, dann müssten eigentlich, wenn diese 5 Simulationscodes alle das richtige Ergebnis ergeben, müssten diese gleich aussehen rechts. Ja, und was Sie da sehen, ist, dass halt die 2 ersten Codes sagen, da ist noch was übrig von dieser Wolke, und die anderen drei sagen, die ist komplett aufgelöst. Das ist ein Beispiel dafür, dass es hier ein widersprüchliches Ergebnis gibt und es ist jetzt nicht ohne weiteres klar, welches dieser Ergebnisse da stimmt oder ob vielleicht alle fünf falsch sind. Das ist sozusagen die Schwierigkeit. Ich zeige Ihnen mal das ein bisschen in einer noch anderen Form. Das ist so, hier ist ein Film von einer der besten Rechnungen, die wir bisher gemacht haben zur Galaxienentstehung. Nur um Ihnen mal ein Beispiel zu geben, das haben wir vor 3 Jahren publiziert. Die Illustris-Simulation, hier sieht man jetzt das kosmische Gas zwischen den dunklen Halos und wenn wir da reinzoomen, immer weiter, wird man irgendwann auch die Galaxien sehen, die sich da gebildet haben. Also wir haben da auch Sternentstehung drin in einer Region, die sehr, sehr groß ist und wir können also aus dem Urknall heraus Galaxien entstehen lassen, wie diese hier zum Beispiel. Also wir bekommen dann Gestalten von Galaxien wie einer Spiralgalaxie, wie unsere Milchstraße und die sieht dann auch so aus. Die hat die richtige Größe und hat die richtige Sternmasse und sie ist auch blau, weil sie junge Sterne enthält. Sowas kann man also heutzutage voraussagen mit großen Superrechner-Simulationen. Und man kann dann noch viele weitere Voraussagen machen. Viel Astrophysik betreiben, das kann ich jetzt leider gar nicht hier vertiefen. Ich will eigentlich eher auf die Rezeption kommen dieser Rechnung, vielleicht ein bisschen. Das ist ganz interessant. Also um die Verhältnisse mal zu setzen, was muss man dafür benutzen? Man braucht solche Großrechner. 19 Millionen CPU-Stunden hat es gekostet. Das sind etwa 2600 Jahre auf einem schnellen Rechner. Und wenn man das auf so einem Superrechner macht, kann man das eben, sagen wir mal, in 10 oder 12 Wochen berechnen, anstatt eben fast 3000 Jahre auf einem schnellen PC zu warten. Das ist sozusagen das Ziel dieser Arbeit. Wir benutzen diese Rechnung und bekommen dann sehr schöne astrophysikalische Ergebnisse. Das ist dann auch in dem Fall auch in der Öffentlichkeit, die Öffentlichkeit für astrophysikalische Themen, da bin ich sehr dankbar, da gibt es ein relativ großes Interesse, deswegen haben wir das dann auch prominent sozusagen in der wissenschaftlichen Literatur und auch in Zeitungen platzieren können. Das sehen Sie hier, das ist also 2014 erschienen und war ein großer Erfolg für uns und ist dann auch auf ganz vielen News-Sites und in vielen Zeitungen berichtet worden. Und was dann mal interessant ist, habe ich dann mal geschaut an die sogenannten Kommentarspalten, ja, das kennen Sie bestimmt, was denn dann die Leute sagen, die Leser, die solche Berichte lesen. Und das war dann ganz interessant und da habe ich mich dann schon manchmal gefragt, die typischen Kommentare, die ich Ihnen hier zeigen, hier ist mal einer, tolle Simulation, fragwürdige Wissenschaft, mehr eine Wissenschaftsfantasie, also das ist durch Wissenschaft angeregte Fantasie oder Hollywood-Physik, also man hat sich hier gestört, eher auch an den Visualisierungen, schöne bunte Bilder, aber nur die üblichen verrückten Ideen, für das, und das ist ein typischer Vorwurf, den hört man oft, für das Geld, das man hier ausgegeben hat, hätte man Vernünftigeres machen können. Und das ist vor allem auf amerikanischen Websites sehr häufig zu lesen, das ist Quatsch, das Universum hat sich nicht entwickelt, Leben hat sich nicht entwickelt, Gott hat es alles erschaffen, wie es ist. Und dann kommt noch ein ganz interessanter Kommentar, wie ich finde, ach nee, wenn man die Simulation mit Formeln programmiert, die auf den Beobachtungen basieren, dann produziert sie wahrscheinlich Ergebnisse, die den Beobachtungen gleichen. Und das ist, glaube ich, ein sehr tiefsinniger Kommentar, weil natürlich ist das irgendwo richtig. Also diese sozusagen die Frage, was ist wirklich prädiktiv und was nicht, muss man sehr, sehr ernst nehmen. Ja? Und das hier ist nochmal ein ernsterer Artikel, der auch in die Richtung ging von Kevin Heng, einem Kollegen von mir, der auf Planeten arbeitet. Und der hat so einige Einwände zusammengefasst und ich nenne das jetzt mal so als Einregung einfach vielleicht für unsere spätere Diskussion, also was mir auch oft begegnet. Was kann man an Simulationen sozusagen kritisieren? Und die Frage sozusagen, der Vorwurf ist die Sorge ist, ersetzt solche Simulations- oder Nachahmung den gesicherten Empirismus in den Wissenschaften? Das ist ja auch unser Thema heute. Und da fängt schon an am Jargon. Also wir reden oft über unsere Simulationsergebnisse als Datensätze, als Daten, aber es stören sich natürlich manche Leute daran, dass das ja eigentlich doch nicht echte Daten sind, sondern sind ja virtuell generierte Daten. Es wird auch der Vorwurf gibt es auch, dass eben die Transparenz sei mangelhaft von den Simulationen, der Programmcode sei zu komplex und er könne eben von Nicht-Experten nicht verstanden werden. Ja, und das ist sozusagen die Frage der Nachvollziehbarkeit. Die Filme, die wir machen, das sei zu plakativ einfach, ja, vielleicht verstellt es den Blick auf die Annahmen und dann gibt es natürlich freie Parameter, das kommt auf den vorigen Kommentar zurück. Ist es wahr, dass wir mit der Simulation, manchmal wird das behauptet, zu jedem gewünschten Ergebnis kommen könnten? Ja? Also ich stelle das nur mal so in den Raum, ich bin nicht der Meinung. Ja, und die Reproduzierbarkeit, das habe ich schon angesprochen. Was ich auch manchmal gesagt bekomme, ist, dass eben die wissenschaftliche Wahrheit wird von wenigen monopolisiert, die eben den Zugriff haben auf solche Ressourcen zum Beispiel, um solche Großrechner auch überhaupt benutzen zu können. Ja. Das ist was man besprechen muss, und ich denke, die Simulation als weitere Säule in der wissenschaftlichen Methode, das wird oft so in dem Kontext diskutiert und haben wir ja auch uns zum Thema genommen heute, haben wir neben der Beobachtung und Theorie die Simulation als weitere Säule der wissenschaftlichen Methode. Ist die gleichberechtigt oder ist das zu verorten in einem dieser Themenbereiche und in einem dieser Methoden? Und noch ganz kurz, also ich bin da eigentlich auch eher skeptisch. Ich würde denken, dass für mich die Simulationen hauptsächlich in der Theorie zu verorten sind. Es geht im Kern darum, Modelle zu bauen und sie mit der Natur zu vergleichen. Und die Simulation ist eben eine besonders leistungsfähige Methode, um sehr komplexe Modelle zu bauen und auch komplexe Modelle berechenbar zu machen. Sie ist sicherlich keine alternative Realität oder so, wie das vielleicht manchmal laienhaft vielleicht so vorkommt, vor allem auf der Qualität der Bilder, die wir bald erreichen werden. Das ist keine alternative Realität. Ja. Aber, und das unterscheidet dann doch die Simulation vielleicht von der klassischen Modellbildung. Man kann eben Experimente machen. Ich kann zum Beispiel zwei Galaxien aufeinander schießen und schauen, was passiert. Ich kann Dinge weglassen und hinzufügen, die es in der Natur vielleicht so gar nicht gibt, und damit experimentieren. Das ist also eine Qualität, die das Ganze hat, die vielleicht ein bisschen drüber hinausgeht über das klassische Modellbilden. So, ich möchte kurz zusammenfassen, weil meine Zeit ist auch schon längst abgelaufen. Numerische Simulationen sind aus der Forschung klarer Fall nicht wegzudenken. Das ist eigentlich ganz unabhängig, wie wir uns dazu stellen. Sie spielen besonders in der Astrophysik eine sehr wichtige Rolle, auch weil wir eben nicht ohne weiteres experimentieren können. Ich denke, sie sind ein Teil der Theoriebildung. Sie haben aber manchmal experimentellen Charakter, also dass man eben virtuelle Experimente machen kann. Ich denke aber, der Treiber für wirklich neue Entdeckungen bleiben auch da die Beobachtungen in der Astrophysik. Wir rennen mit der Theorie immer meistens hinterher, also mit den Simulationen sicherlich, nicht unbedingt mit rein genialen Entwürfen, wie zum Beispiel von Albert Einstein, das ist dann manchmal umgekehrt, aber passiert sehr viel in der Astrophysik, aber das ist eigentlich angestoßen von Beobachtungen, und die Theorie tut dann danach versuchen, das zu erklären. Und Simulationen sind eben ein Teil davon. Was schwierig ist, ist überprüfen, ob Simulationen korrekt sind. Ich denke, das macht man genauso wie bei anderen Methoden auch. Man sucht nach Fehlern und vergleicht mit anderen Wissenschaftlern, ob die dasselbe sehen. Und dann ist es auch am Ende eine Art Mehrheitsentscheid, ja, weil es keine einen anderen Weg letztlich gibt, um nachzuweisen, dass eine Simulation korrekt ist. Ja. Ich würde auch sagen, dass das Potenzial der aktuellen Superrechner, die ich Ihnen ein bisschen gezeigt habe, wird wissenschaftlich nicht voll ausgenutzt zurzeit. Und es wird noch schlimm, das wird auch so bleiben und wird noch schwerer werden in der Zukunft, einfach weil diese Maschinen alles andere als leicht zu benutzen sind in ihrer vollen Kapazität. Das hängt dann ganz stark auch von der wissenschaftlichen Frage ab. So, damit möchte ich jetzt erstmal schließen. Danke sehr.
Das war der Astrophysiker Volker Sprüngel über die Kunst, unser Universum am Computer zu simulieren. Er hat seinen Vortrag am 14. November 2017 am Einstein-Forum in Potsdam gehalten, auf der Tagung Zwischen Theorie und Experiment. Computersimulationen in der Physik.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Vom ganz Großen gehen wir jetzt zum winzig Kleinen. Der Physiker Karl Janssen erzählt, welche Rolle Simulationen bei der Erforschung des Inneren des Atomkerns spielen. Janssen ist Gruppenleiter am DESY, dem Deutschen Elektronensynchrotron in Hamburg.
Was ich heute machen möchte, nach diesem wirklich faszinierenden Vortrag über das Universum, möchte ich Sie entführen in die kleinsten Abstände, die wir kennen. Und um uns auf einen gemeinsamen Stand zu bringen, will ich eine kurze Einleitung geben in diesen Mikrokosmos und Ihnen dann versuchen zu zeigen, wie wir diesen Mikrokosmos simulieren. Und dann werde ich Ihnen auch, ähnlich wie Herr Sprüngel, Beispiele zeigen, was wir aus diesen Simulationen lernen können und dass wir tatsächlich Dinge lernen können, die wir weder aus dem Experiment noch aus der analytischen Theorie lernen können. Und wo wirklich nur Simulationen uns Ergebnisse und Erkenntnisse geben. Und das ist die innere Struktur eines Protons und das sind die topologischen Eigenschaften von Gluonen. Ich werde ein bisschen versuchen zu erklären, was ich damit meine, und dann werde ich zur Konklusion kommen. Das kennen Sie vermutlich alle, aber es ist vermutlich ebenso gut, darauf nochmal zurückzukommen. Wenn wir in den Mikrokosmos gehen, starten wir mit dem Atom. Wir haben einen Atomkern, die Elektronenhülle. Wir wissen, dass der Kern nicht fundamental ist. Der Kern ist aufgebaut aus Protonen und Neutronen. Wir wissen, dass diese Protonen und Neutronen nicht elementar sind. Die sind weiter aufgebaut aus Quarks. Diese Quarks werden von Gluonen zusammengehalten. Und es ist eine der ganz großen Herausforderungen in der Hochenergiephysik, herauszufinden, ob diese Quarks nun fundamental sind oder nicht. Wir haben keine Idee, ob das der Fall ist oder nicht. Vielleicht sind sie fundamental, vielleicht nicht. Diese Teilchen, die Quarks, das Up- und das Down-Quark, werden, wie gesagt, über die starke Kraft, die sogenannte starke Kraft, durch Gluonen zusammengehalten. Wenn wir uns den Leptonen zuwenden, Elektronen und dem korrespondierenden Neutrino, dann haben die eine Wechselwirkung über das Photon im Elektromagnetismus und über das W- und Z-Boson in der schwachen Wechselwirkung. Und das führt uns halt zu diesem Standardmodell der Teilchenphysik, wo wir das Up- und das Down-Quark haben, die Lepton, Elektron korrespondierendes Neutrino, die starke, schwache und elektronetische Kraft. Und aus irgendeinem Grund hat die Natur sich entschlossen, dass diese Quarks in drei Familien vorkommen, und zwar genau in drei Familien. Nicht in weniger, weil die haben wir alle entdeckt, aber auch nicht in mehr, weil wir können zeigen aus theoretischen Rechnungen und dem Experiment, dass es nicht mehr als diese drei Familien geben kann. Ein weiteres ganz großes theoretisches Rätsel in der Hochenergiephysik. Und das letzte Teilchen, um dieses Modell komplett zu machen, ist dieses Higgs-Boson, das dann eben den Quarks und auch den W- und Z-Bosonen ihre Masse gibt. Und das ist eigentlich etwas sehr Schönes, was da entdeckt worden ist. Ich möchte Ihnen das hier nicht vorenthalten. Das ist so ein Experiment. Also man misst Zusammenstöße von Protonen und dann misst man die Spaltprodukte über die Zeit. Sie sehen rechts oben die Zeit laufen, ziemlich schnell. Und irgendwann entwickelt sich da so ein Peak in dem sogenannten Cross-Section, in dem Wirkungsquerschnitt. Und das können Sie dann fitten mit Standardmodell Theorievorhersagen und Sie finden, dass das genau mit diesem Standardmodell, das ich eben gezeigt habe, übereinstimmt. Und an der Stelle, wo dieser Buckel ist, können Sie dann tatsächlich die Higgs-Bosonmasse ableiten. Und hier ist das normal gezeigt und Sie sehen da im Laufe der Entwicklung, da scheint sich mal so ein Peak zu entwickeln. Dann sind alle Physiker happy und der verschwindet dann wieder. Dann sind alle Physiker traurig und irgendwann sieht man dann wirklich dieses ganz deutliche Signal von diesem Higgs-Boson. Das bedeutet, dass wir tatsächlich alle Teilchen des Standardmodells gefunden haben. Das heißt, das Standardmodell ist tatsächlich komplett. Das bedeutet aber nicht, dass wir die Wechselwirkungen, die wir beobachten, vollkommen verstehen. Und wir haben theoretisch offene Fragen, wie zum Beispiel, was ich hier aufgemalt habe, die Hierarchie der Massen der Quarks, die praktisch exponentiell geht als Funktion des Typs des Quarks. Wir haben keine Idee, warum das so ist. Das Standardmodell sagt uns nicht voraus, dass die Quarkmassen eine solche Funktion haben sollen. Wir haben schon gehört, es gibt diese dunkle Materie im Universum. Wir haben keine Idee, woraus diese dunkle Materie besteht. Wir wissen, weil wir hier sind heute, dass es eine Differenz gibt zwischen Materie und Antimaterie. Wir haben keinen Funken davon zu verstehen, woher diese Asymmetrie kommt. Und wir wissen auch nicht, woher diese große Masse von CP-Verletzungen im Universum kommt. Und das sind offene Fragen, die das Standardmodell nicht vorhersagen kann. Und daran arbeiten wir Theoretiker und Teilchenphysiker im Moment, um das zu verstehen. Wie haben wir das alles herausgefunden? Durch Mikroskope, angefangen vom menschlichen Auge, das so etwa 1 Millimeter auflösen kann, bis zum optischen Mikroskop, das schon runterkommt auf 250 mal 10 hoch minus 9 Meter, bis zum Rasterelektronenmikroskop, das nochmal runtergeht. Wenn wir aber jetzt den Atomradius oder wirklich Atome uns anschauen wollen, müssen wir noch eine Größenordnung weiter runtergehen. Und wenn wir tatsächlich wissen wollen, was im Innern des Protons vor sich geht, fehlen uns mit solchen direkt observierbaren Instrumenten 5 Größenordnungen. Und diese 5 Größenordnungen können wir mit dem, in Anführungszeichen, Mikroskop des Large Hadron Collider machen. Das ist ein Proton-Collider, der am CERN ist. Und hier sehen Sie so eine Wechselwirkung, was da passiert. So hier im Kern, ganz in der Mitte, da findet die Kollision statt. Und dann haben Sie jede Menge von Teilchenbahnen. Und hier ist eine wirklich ganz entscheidende Information. Sie sehen, dass ganz in der Mitte, da gibt es ein schwarzes Loch. Also kein schwarzes Loch in dem Sinne, wie Sie es denken, sondern einfach einen schwarzen Punkt. Und das bedeutet, dass wir tatsächlich nicht beobachten können, was in der Kollision selber passiert. Wir können nur diese Teilchenbahn hier observieren und wir können deswegen nur indirekt schließen, was tatsächlich im Kollisionspunkt stattgefunden hat. Der Kollisionspunkt selber ist für uns nicht beobachtbar. Und das ist wirklich eine Grenze für das Experiment. Wir können nicht wirklich sagen, experimentell wie in einem Mikroskop, was findet im Inneren des Protons statt. Von der theoretischen Seite haben wir eine ähnliche Schwierigkeit. Wie wir versuchen, die starke Kraft zu erklären, ist über diese QCD. Das ist eine Theorie, das ist eine Feldtheorie, die in vier Dimensionen definiert ist und die sich dadurch auszeichnet als Feldtheorie, dass sie sowohl die Quantentheorie als auch die Relativitätstheorie in sich vereint und unendlich viele Freiheitsgrade besitzt. Das unterscheidet sie zum Beispiel von der Quantentheorie. Das andere Phänomen ist, dass so eine Theorie durch einen außerordentlich kompakten theoretischen Ausdruck beschrieben wird. In diesem Ausdruck sind diese Psi, die Quarkfelder, diese Amüs beschreiben die Gluonfelder, dann haben wir eine Quarkmasse und den Feldstärke-Tensor. Und dieses kompakte Objekt, das eine nicht-lineare Wechselwirkung beinhaltet, soll für uns praktisch alle beobachtbare Materie im Universum beschreiben. Diese kleine Gleichung da. Wir haben ein Problem mit der QCD und den Quarks, nämlich wir können im Experiment nicht diese Prozesse am Wechselwirkungspunkt direkt studieren, aber wir haben auch eine konzeptionelle Schwierigkeit. Die konzeptionelle Schwierigkeit ist, dass diese Quarks nicht als freie Teilchen beobachtbar auftreten. Das heißt, wir Theoretiker erzählen Ihnen, die Welt ist fein, wir verstehen alles. Wir haben eine Theorie, die beschreibt Bestandteile von einem Proton, aber wir sagen Ihnen gleichzeitig, Sie werden die nie beobachten können. Ein bisschen verrückt, oder? Und da wir das experimentell uns nicht anschauen können, brauchen wir die Simulation, motiviert aus dem Experiment selber. Wie können wir das verstehen, dass diese Quarks nicht frei auftreten? Das kommt aus solchen Mickey Mouse Bildern hier. Wir haben einen Quark und einen Antiquark, die sind separiert mit einem Abstand R und das Potential der Quarks geht linear mit diesem Abstand, das heißt die Kraft dieser Quarks ist konstant und diese Konstante nennen wir die Seitenspannung. Wenn Sie versuchen, hier mehr Energie hineinzupumpen, also den Abstand der Quarks größer zu machen, dann wird es irgendwann energetisch besser für das System, dass sich hier ein Quark-Antiquark-Paar herausbildet. Und diese Kraft hier können wir halt beschreiben wie praktisch eine Federkraft. Sie haben eine Feder und Sie versuchen, die Feder auseinanderzuziehen und Sie müssen stärker und stärker ziehen, um das zu schaffen. Und irgendwann wird die Energie von einem Meson, also einem Quark-Antiquark-Zustand, kleiner sein als die Energie, die Sie in diese Seite reinstecken. Und dann wird die Seite brechen und es werden sich diese Mesonen bilden. Und das ist der Grund, dass wir diese Quarks nicht beobachten können. So ist zumindest die Theorie. Und es gab so in den 1980ern gab es also jede Menge von Aktivität, die versucht haben, freie Quarks zu finden. Und es gab kein einziges Signal von einem freien Quark. Und hier waren sehr, sehr viele Experimente vereint. Und das nennen wir das Confinement des Quarks. Vielleicht ein etwas kompletteres Bild ist, dass wenn man zu sehr kleinen Abständen geht, dann hat man nur sehr wenig Wechselwirkung und die Quarks sind praktisch frei und gehen wie ein Coulomb-Potenzial und dann kommen Sie in dieses Confinement-Potenzial rein. Hier haben Sie das Confinement und schlussendlich bildet sich diese Seite aus. Und das heißt eigentlich, dass die QCD oder die starke Wechselwirkung so eine Januskopfstruktur hat. Auf der einen Seite, wenn wir zu Abständen gehen, die sehr viel kleiner sind als ein Fermi, dann kommen wir wirklich in die Welt der Quarks und Gluonen. Und da dort die Kopplung klein ist, haben wir dort eine perturbative, eine störungstheoretische Beschreibung. Wenn wir zu großen Abständen gehen, dann haben wir Confinement. Wir finden nur die gebundenen Zustände, die Hadronen, Protonen, Neutronen. Und da brauchen wir tatsächlich es nicht perturbative Methoden. Und nicht perturbative Methoden heißt für uns die Simulation. Und warum wir diese Simulation brauchen, ist, Auf der einen Seite, das Bild in einem Proton wird unendlich kompliziert. Das heißt, wenn ich hier versuchen wollte, alle diese Vertices mit Störungstheorie zu berechnen, dann wird das praktisch vollständig unmöglich. Und darüber hinaus gibt es eine konzeptionelle Schwierigkeit. Die konzeptionelle Schwierigkeit ist, dass wenn ich zu Abständen in einem Proton gehe, die etwa einen Fermi betragen, dann wird die relevante Kopplung, die die Wechselwirkung zwischen den Quarks und Gluonen beschreiben, Ordnung 1. Das heißt, jede Art von Störungstheorie ist nicht mehr anwendbar. Und deswegen brauche ich eine andere, hoffentlich exakte Methode, die nicht perturbativ ist und die mehr ist als alle Feynman-Diagramme, die ich aufschreiben kann. Und das war eben Wilsons Pose, diese Gitter-QCD, und die führt schließlich zur Simulation. Was wir hier machen, ist, wir bringen das System jetzt in eine Kristallstruktur. Die Schritte sind, wir gehen erstmal in eine euklidische Metrik, das heißt, wir gehen in die imaginäre Zeit, t geht nach i tau. Dann diskretisieren wir das System, das heißt, wir haben einen Kristall mit einem Gitterabstand a und jeder Raumzeitpunkt xt geht zu ganzzahligen Werten, mal den Gitterabstand in der Raumrichtung und in der Zeitrichtung. Und schließlich machen wir das Universum endlich, das heißt, wir nehmen diese ganzzahligen Werte nur zwischen 1 und einer maximalen Länge L und das gleiche in der Zeit. Und dann bekommen wir dieses Gitter hier und auf den Gitterpunkten setzen wir dann die Quarkfelder und die Wechselwirkung zwischen den Quarkfeldern, die Gluonen, die kommen dann auf diese Verbindungslinie. Und das bedeutet, was wir hier eigentlich haben, ist ein vierdimensionales System aus der statistischen Physik oder der kondensierten Materie. Und diese Systeme, denken Sie an das Ising-Modell, können simuliert werden durch entsprechende Methoden. Und durch diese Schritte können wir unsere Theorie der Wechselwirkung im Proton diskret machen und tatsächlich numerische Simulationen durchführen. Und wir haben schon gehört, es gab Supercomputer. Den ersten Supercomputer, den ich gefunden habe, ist eine Leibniz-Rechenmaschine. Sie konnten dieses Rad hier drehen. Und durch Drehen des Rates konnten sie Additionen und Multiplikationen durchführen. Das war das erste Mal, dass man das machen konnte. Und da um 1700 herum hat Leibniz gesagt, denn es ist eines ausgezeichneten Mannes nicht würdig, wertvolle Stunden ihren Sklave im Keller der einfachen Rechnungen zu verbringen. Diese Aufgaben könnten ohne Besorgnis abgegeben werden, wenn wir Maschinen hätten. Schlussendlich wollen wir natürlich nicht, dass wir eine diskrete Welt haben. Das heißt, diese Diskretisierung ist nur ein Zwischenschritt, um wirklich Vorhersagen zu machen aus der QCD heraus über Phänomene, die wir tatsächlich beobachten können. Das bedeutet, dass wir irgendwann den Kontinuumslinus durchführen müssen. Das heißt, wir müssen den Gitterabstand a gegen 0 schicken. Und wir müssen das so machen, dass wir eine bestimmte physikalische Situation fixieren. Zum Beispiel, indem wir die Masse des Pions und des Protons festhalten oder das Verhältnis der Massen von Pion und Proton festsetzen auf 0,14, also dem physikalischen Wert, den wir messen, und dass wir auch die Boxlänge L, die Anzahl der Gitterpunkte L ist, mal den Gitterabstand A konstant halten, zum Beispiel 3 Fermi. Und wenn wir das machen, dann sagen wir, wir bewegen uns entlang einer Trajektorie konstanter Physik oder etwas vornehmer entlang einer Renormierungsgruppentrajektorie, was im Wesentlichen das Gleiche ist. Wenn Sie sich diesen Prozess anschauen, dann sehen Sie die große Schwierigkeit. Wir haben ein vierdimensionales System. Das heißt, unsere Länge hier ist L hoch 4. Und das bedeutet, wenn wir den Gitterabstand auch nur halbieren wollen, dann nimmt unsere Rechenleistung, die wir brauchen, einen Faktor 2 hoch 4 zu. Und das ist das Grundproblem, warum diese Rechnungen für uns so schwierig sind und warum wir jeden Supercomputer mit Leichtigkeit auslasten können. Aber wir können das. Und als einer der Triumphe möchte ich hier darstellen, dass eine erste Simulation, die wirklich zum ersten Mal das komplette niedrig gelegene Hadron-Spektrum ausgerechnet hat. Was in diese Rechnung eingegangen ist, sind als Input nur die Masse des Pions und die Masse des Kaons. Und dann sind aus dieser Gitter-QCD-Rechnung heraus im Kontinuumslimes die restlichen Hadronen tatsächlich gefunden worden. Und ich muss sagen, wenn ich Vorträge gehalten habe, dann war mindestens eine Person im Auditorium, die mir gesagt hat, wenn Sie mir nicht zeigen können, dass Sie dieses Bild erzeugen können, dann glaube ich Ihnen kein Wort. Jetzt müssen wir alle glauben. Und Wilson hat die QCD, die Lattice QCD, 1974 formuliert als Werkzeug, als Methode, als Theorie. Diese Rechnung wurde 2015 gemacht. Das heißt, es hat mehr als 40 Jahre gebraucht, der Entwicklung und der Geduld, bis wir zu diesem Ergebnis gekommen sind. Das heißt, Sie brauchen in diesen Rechnungen, in diesen Simulationen oft einen sehr, sehr langen Atem. Ja, und was ich Ihnen heute erzählen wollte, ist, dass Simulationen für uns, für den Mikrokosmos, tatsächlich ein einzigartiges Instrument sind, um die Wechselwirkungen der fundamentalen Teilchen, soweit wir sie heutzutage kennen, zu beschreiben. Und dass wir mit diesem Instrument Phänomene ausrechnen können, die wirklich nur diesen Simulationen zugänglich sind und keiner anderen Methode. Und die Beispiele, die ich Ihnen gezeigt habe, war die Kraft sich in den Quarks, die innere Struktur des Protons und die Topologie der Gluonfelder.
Es gibt hier eine wirklich ganz fundamentale Warnung. Simulationen alleine bringen keinen großen Erkenntnisgewinn. Simulationen müssen begleitet werden und geführt werden durch die Theorie. Sie brauchen eine Theorie, die hinter den Simulationen steht, um die Simulationsergebnisse auswerten zu können und interpretieren zu können. Sie können nicht einfach eine Zahl erzeugen, Sie müssen wissen, was diese Zahl bedeutet. Und diese Zahl kann nur interpretiert werden durch Anwendung einer zugrunde liegenden Theorie. Da kommen wir vermutlich in der Diskussion noch ein bisschen auf zurück. Und zum Schluss noch ein Schmankerl vielleicht. Einige meiner Kollegen der Vita-QCD haben sich die Frage gestellt, kann denn die Welt an sich überhaupt eine Simulation sein? Alles sind wir alle eine Simulation. Und die haben also ganz ernsthafte Abschätzungen gemacht und sagen, ja, es kann sein, dass wir alle nur simuliert sind, wenn der zugrunde liegende Vita-Abstand kleiner ist als 10 hoch minus 12 Fermionen. Wenn das der Fall ist, dann kann in keinem Experiment dieser Welt nachgewiesen werden, dass Raumzeit tatsächlich diskret ist und wir werden keinen Widerspruch. Wenn Sie darüber nachdenken wollen, bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war der Physiker Karl Jansen über die Rolle von Computersimulationen in der Physik. Sein Vortrag hatte den Titel Simulation des Mikrokosmos in der Gittereichtheorie. Er hat diesen Vortrag am 14. November 2017 am Einstein-Forum in Potsdam gehalten.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.